Ja, jetzt steigen wir ein in die Predigt zu Josef und wir haben uns überlegt, was passt zum Erntedankfest besser als vielleicht eine Predigt, wo es um Ernten geht und um Finanzen. Und so springen wir heute etwas nach vorne in der Josef-Geschichte und zwar ins Kapitel 47. Und wir schauen uns mal an, was dort so genau passiert. Wahrscheinlich sind wir im 5. oder 6. Jahr der Missernten. Der Pharao hatte ja einen Traum und Josef konnte den auslegen. Es kommen 7 fette Jahre und 7 magere Jahre. Und jetzt sind wir so im 5., 6. Jahr der mageren Jahre. So langsam geht das Getreide zur Neige, die Leute müssen schon hungern. Und es gibt noch einen Ort, wo es nach wie vor sehr viel Getreide ist. Das sind die Lagerhäuser, die der Pharao hat bauen lassen, die Josef verwaltet und wo es immer noch etwas zu essen gibt. Wir lesen ganz konkret 1. Mose 47, Vers 13 und 14. Die Hungersnot wurde immer drückender, weil auf den Feldern nichts mehr wuchs. Nicht nur in Kanaan, auch in Ägypten litten die Menschen schwer darunter. Josef verkaufte Getreide und übergab dem Pharao das Geld. Er nahm so gut wie alles Geld ein, das es in Kanaan und Ägypten gab. Das muss man sich mal vorstellen. Das ganze Geld, das im Umlauf war, das hat jetzt zu dem ganz großen Teil dem Pharao gehört. Und damals gab es noch keine Nationalbank, die mal kurz die Druckerpresse hätte anwerfen können und frisches Geld drucken können, so wie wir das heute machen. Und so gibt es für die Bevölkerung nichts mehr, womit sie einkaufen könnten. Und es stellt sich die Frage, wie sollen die Menschen jetzt überleben? Kein Geld mehr, nichts, wie geht's weiter? Und so kommen die Menschen zu Josef und sie flehen ihn um Getreide an. Und dieser gibt ihnen dann das Getreide im Gegenzug für ihr Vieh. Wir lesen dazu in Vers 17, bald waren alle Pferde, Schafe, Ziegen, Rinder und Esel Ägyptens im Besitz des Pharao. Erst gibt es kein Geld mehr, dann kein Vieh mehr. Alles gehört dem Pharao. Aber die Hungersnot ist noch nicht zu Ende, jetzt kommt das nächste Jahr. Im darauffolgenden Jahr ist es noch nicht besser. Wieder flehen die Menschen um Getreide und diesmal verkaufen sie sich selbst und ihr Land, um was zu essen zu bekommen. Vers 20. Josef kaufte das ganze Land auf. Weil die Hungersnot so groß war, musste jeder seinen Grundbesitz dem König überlassen. Alle Bewohner Ägyptens wurden zu Sklaven des Pharaos. Und Josef macht eine Ansage, wie es weitergeht. Josef ließ allen Ägyptern melden, hört her, ab heute gehört ihr mitsamt euren Feldern dem Pharao. Dafür bekommt ihr nun Saatgut, das ihr aussäen sollt. Sobald die Ernte eingebracht ist, müsst ihr den 5. Teil für den König abliefern. Vom Rest könnt ihr eure Familien ernähren und wieder neue Saat aufsparen. Also nachdem die Ägypter allen Privatbesitz, alles Geld gegeben haben und auch noch ihre Freiheit dem Pharao übertragen, gehört ihnen nichts mehr. Sie sind nur noch Leibeigene, die für einen fremden Herrn das Land bestellen. Was für eine Tragik. Eine Naturkatastrophe hat die Bevölkerung versklavt. Es war nicht das Streben nach Gier oder der Wunsch, immer reicher zu werden oder irgendwie besonders gut durchzukommen, sondern es war eine Naturkatastrophe, die über das Land hereingebrochen ist. Und jetzt fragen wir uns wahrscheinlich alle, wie haben denn jetzt die Ägypter reagiert? Die haben wahrscheinlich einen Aufstand auf dem Bundesplatz organisiert und sind dann vorgegangen und haben gesagt, es geht doch nicht, dass wir unterdrückt werden und alles hergeben mussten. Und die, die im Leseplan drin sind, die haben die Stelle sicherlich schon gelesen und den anderen sage ich jetzt, wie die Ägypter reagiert haben. Vers 25. Du hast unser Leben gerettet, antworteten sie. Wir sind gerne Diener des Pharaos. Wow. Das können wir nicht verstehen. Das ist weit entfernt von unserer Vorstellung, wie Gesellschaft funktioniert und das Miteinander funktioniert. Und ich sage euch ehrlich, seit Wochen beschäftigt mich der Text, weil ich komme mit der Stelle nicht klar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also da ist ein Regent, der seine Leute, quasi der ihnen alles abnimmt und die sagen nachher, danke, danke, danke. Wir sind gerne deine Diener. Das macht keinen Sinn aus unserer Perspektive und wie wir das Leben verstehen. Und ich habe mal versucht, auf eine Lösung, auf eine Erklärung zu kommen, wie man das denn verstehen kann, dass das die Reaktion der Ägypter ist, dass sie dankbar sind. Also wir müssen ganz klar erkennen, dass in der damaligen Zeit ein Menschenleben nicht viel wert war. Und wenn man irgendwie zu den Feldarbeiter, zu den niederen Schichten gehört hat, dann war man quasi wie Schachfiguren für die politische Elite, für den Pharao, die hin und her geschoben wurden, dass es denen da oben gut geht. Und aus diesem Verständnis heraus hätte es dem Pharao eigentlich egal sein können, wie viele Leute sterben, wie viele Leute verhungern. Die einzige Sorge, die der Pharao gehabt haben sollte, wäre, dass noch genug Menschen da sind, um dann die Länder zu bestellen, um die Felder zu bestellen. Aber ob da jetzt 10 sterben oder 100 oder 1000 oder 10.000, ich denke mal, das wäre dem Pharao eigentlich egal gewesen. Und doch hat ja Pharao um diese schwierige Zeit gewusst. Und er hat gehandelt, er hat diese Getreidespeicher angelegt. Und wir dürfen vermuten, dass es aufgrund dieser Vorsicht und dieser Planung, dass es relativ wenig Hungertode in der Zeit gegeben hat. Dass wenig Menschen verhungern mussten und so auch eine gewisse Dankbarkeit in der Bevölkerung war. Und selbst wenn am Schluss die Ägypter alle Leibeigene, alle Diener, alle Sklaven des Pharaos sind, so waren sie doch am Leben. Und sind wir mal ehrlich, 20% Steuern, also für uns Deutsche, also für den Deutschen ist das nicht viel, für die Schweizer vielleicht schon, aber 20% ist jetzt auch nicht eine drückende Last. Und vielleicht war das so der Grund, dass sie gesagt haben, danke, 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 dass wir noch am Leben sind und dass wir so gut aus dieser 7-jährigen Hungersnot herauskommen. Und dann habe ich mir nochmal überlegt, was ist eigentlich die Rolle von Josef in dem Ganzen? Und wenn wir Kommentare über diese Geschichte lesen, dann wird Josef als ein integerer, als ein weitsichtiger Mann, ein charakterstarker Mann vorgestellt, einer, der mit Umsicht diese Situation gehandelt, gemanagt hat. Und auch da habe ich wieder so meine Fragen. Ist es Umsicht, wenn man am Schluss alle versklavt hat? Aber wir müssen eins sehen. Ein Menschenleben war nicht viel wert. Und Josef managt die Krise so, dass er sich um die Bevölkerung kümmert. Dass er da ist, dass er ihnen zu essen gibt, dass er ihnen eine Perspektive gibt. Er schaut nach einer Lösung, die den Menschen ihre Würde lässt. Nämlich ihre Würde, am Leben zu sein, Familie zu leben, ein eigenes Einkommen bestreiten zu können mit dem Getreide, das sie dann bekommen. Klar, ihnen gehört nichts mehr, aber es ist doch ein Leben in Würde. Vielleicht nicht nach unseren Maßstäben. Aber doch ein Leben in Würde nach den Maßstäben der damaligen Zeit. Ja, das ist die Geschichte und mir war die nicht so präsent, erst jetzt wieder, wo wir uns mit dem Buch, mit der Geschichte Josef so beschäftigt haben. Es ging bei den Ägyptern ums blanke, ums nackte Überleben. Es ging darum, dass sie weiterleben können, nicht dass ihr Leben aufgrund von Hunger zu Ende ist. Also diese Versklavung war im wahrsten Sinne des Wortes wörtlich. Die waren wirklich versklavt. Sie verloren ihre Freiheit, aber sie behielten dafür ihr Leben. In unserer Kultur ist sowas undenkbar. Sich zu versklaven, um zu überleben, das braucht es bei uns nicht. Leider, und dafür dürfen wir auch die Augen nicht verschließen, in anderen Kulturen gibt es auch heute noch, dass Kinder verkauft werden, dass Menschen versklavt werden, um zu überleben. Wir brauchen das Gott sei Dank nicht. Wir haben ein funktionierendes Sozialsystem und klar, das erlaubt einem keine großen Sprünge, aber wir verlieren auch nicht unsere Freiheit und das Leben geht weiter. Und doch passt der Titel der Predigt auch in unsere Zeit, nicht nur zu Josef. Es geht nämlich darum, dass wir uns ebenfalls nicht versklaven lassen, in dem Sinne jetzt nicht von Geld versklaven lassen, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen von den Dingen, die unser Leben und unseren Alltag bestimmen, dass wir uns nicht nur darum drehen. Geld ist ein Faktor in unserer Gesellschaft, zwar der Segen und Freiheit bringt, dieser Faktor, aber der auch das Zeug hat, uns zu versklaven. Da möchte ich jetzt im zweiten Teil von der Predigt stärker den Blick drauf legen und wir steigen ein mit einem kleinen Video und ihr werdet gleich sehen, worum es in diesem Video geht.
Grüezi miteinander. Ich bin der Thomas und arbeite bei einer grösseren Ostschweizer Bank als Niederlassungsleiter. Ich bin Chef von 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wir betreuen sowohl Privatkunden wie auch Geschäftskunden. Ich möchte euch ein bisschen von meinem Leben als Niederlassungsleiter erzählen und euch einen kleinen Einblick geben, was mich den ganzen Tag umtreibt. Wo mich der Gernot angefragt hat zum Thema Geld, etwas zu sagen, da bin ich natürlich Feuer und Flamme gewesen. Denn schließlich ist es ja mein Job und ich beschäftige mich tagtäglich mit dem Thema Geld. Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Kreditsprechung, bei mir dreht sich alles um Finanzen. Aber auch in der heutigen Zeit ist es nach wie vor ein delikates und sehr persönliches Thema. Der Schweizer redet nicht so gerne über das Geld, über sein Geld, über das von den anderen schon. Exorbitante Fußballerlöhne oder Managergehälter mit Abzockcharakter, da sind wir nie um eine Antwort verlegen und wissen ganz genau, wie man das einschätzt. Wenn man täglich mit Geld in Kontakt kommt, mit fremdem Geld notabene, dann versucht man immer, die beste Lösung für den Kunden rauszuholen. Es passiert hier und da, dass wir unseren Kunden leider auch einen negativen Kreditentscheid geben müssen. Für einen Hauskauf zum Beispiel. Weil einfach der Wunsch vom grossen Eigenheim und von den entsprechenden finanziellen Möglichkeiten sich nicht deckt. In so einem Fall sehe ich das auch als meine Verantwortung am Kunden gegenüber. Und Gründe für Kreditabsage müssen dann ganz klar kommuniziert werden. Es muss dem Kunden ganz klar aufgezeigt werden, dass er das schöne und grosse Einfamilienhaus finanziell einfach nicht tragen kann. Es ist eine unangenehme Aufgabe, aber trotzdem notwendig. Grosse Schulden können belasten, auch emotional. Darum meine Devise, lieber vorsichtig, manchmal ein bisschen kleiner, dafür etwas Gefreutes. Und dann gibt es noch die anderen. Die mit wirklich viel Geld, mit wirklich viel Liegenschaften. Aber ich kann euch sagen, Probleme werden wegen dem nicht kleiner. Sie sind einfach anders. Ein grösserer Immobilienkund, Mitte 80, Millionen schwer, mit so vielen Wohnungen, dass er ein ganzes Dorf drin versorgen könnte, Ja, da gibt es. Derte Kunden haben wir auch. Aber die Triebe vom Geld, von der Gier und gleich wissen, am Schluss vom Tag kann er nichts mitnehmen. Denn auch sein letztes Hemd hat keine Tasche. Das ist für mich manchmal eine tragische Erkenntnis. Ja, und so sehe ich viele verschiedene Facetten, wie die Leute umgehen mit ihrem Geld.
Ja, vielen Dank, Thomas, für deinen Einblick so in deine Arbeitswelt. Und wir greifen gerade mal ein paar Dinge auf, die er gesagt hat. Ja, er hat gesagt übers Geld. Geld ist ein heikles Thema, da redet man nicht gerne. Und das wissen wir alle, weil mir redet nicht gerne übers Geld. Gleichzeitig ist es ein Thema, das im Neuen Testament sehr intensiv behandelt wird. Und ich habe euch mal eine Statistik mitgebracht, wie viele Verse es zu verschiedenen Themen im Neuen Testament gibt. Wir haben ungefähr 215 Verse über den Glauben im Neuen Testament. Wir haben 218 Verse über Heil und Erlösung. Und wir haben über 2000 Verse über Geld und Reichtum. Also das muss man sich mal bewusst machen. Das Thema wird nicht ausgeschlossen, sondern das ist sehr präsent im gesamten Neuen Testament. Und das heißt jetzt nicht, dass Geld und Finanzen und Reichtum irgendwie wichtiger als Heil und Erlösung sind. Geld, versteht das nicht falsch oder glauben. Aber es bedeutet, dass wir uns damit auseinandersetzen sollen. Dass wir darüber reden sollen, dass wir uns Gedanken machen sollen, weil es ein enorm heißes Thema ist und es eben Auswirkungen auch auf unser Leben hat, die auch mal negativ sein können. Jesus sagt ja in Matthäus 6, sagt er, als er über Geld spricht, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, das ist das aramäische Wort für Geld oder Besitz. Jesus, und in der damaligen Zeit hat man aramäisch gesprochen. Er bezeichnet diesen Mammon quasi wie einen Herrn. Und man kann nicht Gott und dem anderen Herrn, in dem Fall dem Mammon, dienen. Das geht nicht. Die sind konträr, die sind gegensätzlich. Und wenn wir nach Gottes Finanzprinzipien leben wollen und die guten Auswirkungen und auch den Segen von Gottes Finanzprinzipien erleben wollen, dann müssen wir lernen, vom Mammon, von der Kontrolle des Mammons frei zu sein. Geld und Besitz sollen und dürfen uns nicht kontrollieren. Und dabei spielt es keine Rolle, wie viel oder wie wenig jemand hat. Klar, es ist nicht falsch, dass wir uns bemühen, ein gutes Leben zu führen, dass wir leisten, dass wir unsere Ideen verwirklichen, dass wir uns einbringen in das Leben. Aber wir sollten nicht der Lüge hinterherlaufen, dass Geld glücklich macht. Dass Geld glücklich macht. Oder die Beförderung. Oder das lang ersehnte Haus. Erinner dich doch mal ganz kurz daran, wie lange hat die Freude angehalten über die neue Jacke? Über neues Kleid? Über das neue Auto? Oder das neue Smartphone? Ja, das ist schön, das schüttet Dopamin aus, Glückshormone, aber die sind dann auch relativ schnell wieder weg. Und Thomas hat es auch im Video kurz anklingen lassen. Geld und Liegenschaften machen nicht automatisch glücklich. Sie lösen nicht die Probleme, die wir haben. Wir wünschen uns so sehr, dass wenn wir etwas mehr Geld hätten, dass dann viele Probleme nicht da wären. Aber Thomas hat es schön gesagt, die Probleme werden halt anders. Sie lösen sich nicht auf, sie werden halt anders. Gell, wenn du jemand fragst, der ein Jahresgehalt von, sagen wir mal, 150.000 Franken hat, wenn du denjenigen fragst, ob er reich ist, wisst ihr, was wahrscheinlich die Antwort ist? Nein, Ich bin doch nicht reich mit 150.000 Franken im Jahr. Es gibt so viele Menschen, die verdienen viel mehr als ich. Also wenn man 1 Million hat, dann ist man reich. Und weißt du was? Wenn du den Millionär fragst, ob er findet, dass er reich ist, dann wird er sagen, ja, ich verdiene schon viel Geld, aber weißt, andere haben viel mehr. Unser Gefühl, reich zu sein und viel zu haben, das ist trügerisch. Und ich sage mal so, wir alle hier in der Schweiz, egal wie viel Geld wir zur Verfügung haben, gehören zu der Reichsten der Weltbevölkerung. Uns geht es allen, gemessen an dem, was Armut ist und sein kann, wirklich sehr gut. Also es wird immer jemand geben, der mehr hat als du. Mehr Geld, mehr Prestige, mehr Erfolg, ein größeres Haus, ein teureres Auto. Immer mehr. Und sind wir ehrlich, oftmals führt dieser Wunsch, reich zu sein, oder das krankhafte Streben, sage ich jetzt mal schon, nach Reichtum, führt oft dazu, dass unsere Beziehungen darunter leiden, kaputt gehen und ganz oft auch die Gesundheit. Und das ist ein teurer Preis dafür, dass wir am Schluss etwas haben, was uns dann doch gar nicht glücklich macht. Und eins hat Thomas auch noch gesagt. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Gell, das kennen wir alle. Das letzte Hemd hat keine Taschen, aber leben tun wir anders. Wir leben so, als ob das letzte Hemd große Taschen hätte. Und weil Gott es weiß, dass wir das eine wissen, aber das andere tun, sagt er das auch noch mal ganz klar in Matthäus 6. Er sagt, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, sondern sammelt lieber Reichtümer bei Gott. Und das sind so Sachen, die sind so schnell gesagt und jeder nickt mit dem Kopf, das ist richtig. Und dann kommt der Mammon und treibt uns wieder an, es anders zu machen. Paulus sagt auch etwas Schönes über die Reichen. Und zwar schreibt er das an den Timotheus. Und das wollen wir uns einmal anschauen. Da schreibt er zwei wirklich schöne Verse. Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein. Also das ist die Logik über Reichtum und Geld und Finanzen im Reich Gottes. Das, was wir haben, Gott zur Verfügung zu stellen. Etwas Gutes damit zu tun, andere zu segnen, großzügig zu sein, dankbar zu sein. Das ist eine andere Logik als die Wirtschaftslogik, die in unserer Welt vorherrscht. Reich Gottes Logik ist nicht Wirtschaftslogik. Es macht keinen Sinn, ich habe doch nicht mehr, wenn ich etwas weggebe. Aber bei Gott gibt es andere Prinzipien. Gell, wenn Reichtum glücklich macht, ich sage es nochmal, dann müssten wir als die Wohlhabendsten auf dieser Erde alle vor Glück strahlen. Alle vor Glück strahlen. Es gibt ein schönes Buch, ein christliches Buch zu diesem Thema, Mäuse, Motten und Mercedes heißt es. Mäuse, Motten und Mercedes von Earl Pitts, einem Manager, einem Christen. Und er hat 6 Punkte zusammengefasst, wo wir erkennen können, ob wir unter dem Einfluss des Mammons stehen. Ob wir unter dem Einfluss stehen, dass wir uns abhängig machen von Geld und Reichtum. Und ich gehe mal ganz kurz durch diese 6 Punkte durch. Das ist doch ganz einfach, simpel und doch auch interessant und erhellend. Erstens, die Angst und Sorge um unsere Existenz und Zukunft, dass es nicht reichen werde, dass wir zu wenig haben oder etwas gestohlen werden könnte. Ich sage mal nur ganz kurz dazu, unser Vater im Himmel ist der Verwalter von allem, was es gibt. Und er will, dass es uns gut geht. Wie sollten wir da uns Sorge machen müssen um die Existenz? Und gleichzeitig sage ich, ja, es ist herausfordernd, es ist schwierig, aber wir dürfen Gott vertrauen an der Stelle. Zweitens, die Haltung, wir können es uns nicht leisten. Hierzu gehört auch das Gefühl des Zu-Kurz-Kommens. Earl Pitt sagt immer, sag nicht, du kannst es dir nicht leisten, sondern sag einfach, ich gebe mein Geld für andere Sachen aus. Und das stimmt ja oftmals. Oftmals ist es nicht, dass wir es uns nicht leisten können, sondern wir sagen, nein, ich nehme das, was ich habe, das Geld für etwas anderes. Drittens, impulsiver Kaufzwang. Wenn etwas günstig, billig oder neu ist, muss man es unbedingt haben. Und die ganze Werbeslogan aus vor 20 Jahren, als es losging in Deutschland mit Geiz ist geil, hat wirklich die Bevölkerung, die Gesellschaft kaputt gemacht an dem Punkt. Wir sind nicht mehr bereit, etwas zu bezahlen und den Wert dafür zu geben, was es kostet. Wir möchten immer das Schnäppchen machen. Viertens, Unzufriedenheit über Dinge, die wir haben und über Dinge, die wir nicht haben. Fünftens, Geiz, das Gegenteil von Großzügigkeit und Freigebigkeit. Und sechstens, Habgier, das mehr haben und besitzen wollen von Geld, Eigentum, Anerkennung, Sex, Erfolg, Essen, elektronischen Geräten und so weiter. Also wenn uns das antreibt und das im Vordergrund steht, dann kann es sehr gut sein, dass wir in eine Abhängigkeit von Geld kommen. Aber wir können uns auch ganz bewusst von diesen Abhängigkeiten freimachen. Wir können uns ganz bewusst vom Einfluss des Geldes trennen. Und das eine ist, dass wir vor Gott kommen, dass wir uns dessen erstmal bewusst sind, dass wir Dinge auch bekennen und auch umkehren. Und das zweite ist, dass man auch ganz konkrete Schritte gehen kann. Und da habe ich auch eine kleine Liste dabei. Die ist jetzt nicht von Earl Pitts. Die schauen wir auch kurz an. Erstens. Sei dankbar für die Dinge, die du hast. Das ist so wertvoll für unsere Seelenhygiene, dass es unserer Seele gut geht. Sei dankbar für das, was du hast. Kaufe Dinge, weil sie nützlich sind und nicht als Statussymbol. Ich höre immer wieder diesen Slogan, besser haben als brauchen. Das ist genau das Gegenteil. Nein, nur das anschaffen, was wir wirklich auch brauchen und was nützlich ist. Vermeide jede Anschaffung, die dich ein Verhältnis von Abhängigkeit bringt. Lass dich nicht durch Werbung verführen, ja, wenn das alles so einfach wäre, gell? Aber ich zähle es einfach mal auf. Vermeide das Kaufe jetzt, zahle später Syndrom. Vermeide alles, was dich von deinem Hauptziel abbringt, zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zu suchen. Und siebtens, entwickle die Gewohnheit, Dinge wegzugeben. Entwickle die Gewohnheit, Dinge wegzugeben. Schauen wir uns nochmal Paulus an Timotheus an. Nochmal hier den Vers 18. Sie, die Reichen, sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben und anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein. Das muss man wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen und wirklich auch wirken lassen. Weil es entspricht nicht unserer Wirtschaftslogik. Es entspricht nicht der Logik unserer Gesellschaft. Und das ist das Schöne an Erntedank. Und ich bin jetzt gerade hier in der Cafeteria und hier ist auch der Bollerwagen ganz gefüllt mit Lebensmitteln und das Körbchen mit den Umschlägen und drüben ist es genauso. Wir feiern das, Dinge wegzugeben. Jeder könnte das gebrauchen und für sich verwenden. Aber wir wollen das lernen, großzügig zu sein, loszulassen, andere zu beschenken. Auch das ist Erntedank. Danke zu sagen an Gott, der versorgt und gleichzeitig großzügig zu sein, weil wir dankbar sind und andere damit beschenken wollen. Nochmal, wir sagen so schnell, ja, Gott ist mein Versorger. Aber hier zeigt sich dann auch im Weggeben, ob wir auch das glauben und tun. Dankbarkeit hilft sehr, sehr viel gegen Abhängigkeiten vom Mammon. Es wird dankbar werden dafür, was wir haben. Und Großzügigkeit hilft, dem Geist des Mammons zu widerstehen. Wenn wir loslassen, wenn wir weggeben. Und indem wir bewusst weggeben, zeigen wir, dass wir nicht unter dem Logiksystem dieses Wirtschaftssystems stehen oder dieser Gesellschaft, sondern dass wir unter dem Logiksystem vom Reich Gottes stehen. Also ich weiß nicht, wie es im Saal ist. Hier ist gespannte Aufmerksamkeit in der Cafeteria. Ich komme jetzt zur Schlusskurve. Wenn du jetzt nach dieser Predigt merkst, dass deiner Seele etwas mehr Großzügigkeit guttun würde, dann kannst du heute noch mal ganz konkret handeln. Und ich möchte es einfach so frech und frei euch sagen. Du kannst noch mal ganz konkret werden. Wenn du merkst, dass ein bisschen mehr Großzügigkeit noch angesagt ist. Zum Beispiel kannst du einen von unseren Missionaren unterstützen, eine Sonderspende machen. Oder du kannst nachher noch mal was ins Erntedankopfer geben. Gell? Manchmal hat man so seine Voraussetzung, was tue ich rein, dann komme ich her, lege es rein. Und dann spricht Gott noch mal zu einem. Und dann sagt man doch, jetzt soll ich noch mal was geben. Oder beschenk jemand aus deinem Umfeld anonym. Es ist egal, was du tust. Weggeben ist der Schlüssel. Weggeben und etwas Gutes, etwas Segensvolles zu tun. Also tu was, mach was, handle. Werde aktiv, aber lass dich um Gottes Willen nicht vom Geld versklaven. Seid gesegnet. Amen. Amen. Ich möchte gerne beten, die Brassband darf schon mal auf die Bühne gehen. Wir singen dann miteinander das Lied Mittelpunkt, wo wir einfach auch das nochmal jetzt im Lobpreis zum Ausdruck bringen. Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Nicht der Mammon, nicht das Geld, nicht Besitz, sondern Jesus. Und dann feiern wir das Abendmahl und jetzt möchte ich noch mit uns beten. Himmlischer Vater, du bist so großzügig mit uns. So großzügig mit deiner Gnade, die wir nicht verdienen können und die du doch so überfließend über uns ausschüttest. So großzügig mit aller Versorgung, wo wir manchmal kleinlich sind, da gibst du doch. So großzügig mit deinem Segen, dass wir in unserer Seele und unserem Geist satt sind und voll sind und uns ja, wohl und glücklich fühlen dürfen. Herr, hilf uns da einen Charakter, eine Eigenschaft, einen Lebensstil zu entwickeln, der dich ehrt, der das Reich Gottes ehrt, der dich an erste Stelle stellt. Herr, ich danke dir, dass du gute Gedanken über uns hast, über jeden Einzelnen. Und segne du auch das Miteinander, das Erntedankfest. Wir danken dir für alle Versorgung. In Jesu Namen. Amen.